Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Katja Wieber heute. Schön, dass ihr dabei seid. Asoziale. Berufsverbrecher. Die Begriffe sind fürchterlich, aufgeladen mit Stigma. Wer im Nationalsozialismus mit diesen Begriffen belegt und verfolgt worden ist und das überlebt hat, musste noch jahrzehntelang mit dieser Verurteilung leben. Und die Angehörigen und Nachkommen dieser Verfolgten auch.
Bei den Begriffen Asoziale und Berufsverbrecher handelt es sich um Verfolgungs- bzw. Häftlingskategorien. Von außen auferlegte, diskriminierende Sammelbezeichnung. Und deswegen ist ihr Gebrauch auch problematisch, weil man immer Gefahr läuft, den stigmatisierenden Gehalt weiter zu tradieren. Die ersten Opfer der asozialen Verfolgung im Nationalsozialismus waren BettlerInnen, LandstreicherInnen und Prostituierte. Zum Zeitpunkt der KZ-Einweisung lag der Kriminalpolizei in der Regel nicht einmal ein konkreter Tatverdacht vor. Alleiniger Zweck der Vorbeugungshaft war die präventive Unschädlichmachung von Personen, die man für gefährlich hielt.
Ihre Haftstrafen hatten diese Menschen zum Zeitpunkt ihrer KZ-Haft schon verbüßt. Sie wurden sicherheitshalber eingesperrt, ausgebeutet und ermordet. Schon 1933 mit dem Machtantritt Hitlers ging die Verfolgung dieser Menschen los. Sie wurde dann 1937-38 systematisiert und ausgeweitet unter der Leitung des Reichskriminalpolizeiamtes. Das zeigen dann auch die Großrazzien unter der Überschrift Aktion Arbeitsscheu, bei der im April und dann nochmal im Juni 1938 Tausende von Menschen verhaftet worden sind. Bis 1943, das schätzen Historiker, sollen zwischen 62.000 und 82.000 Menschen als Berufsverbrecher oder als asozial verhaftet worden sein. Wer damals in einem Konzentrationslager den grünen Winkel tragen musste, als sogenannter Berufsverbrecher, oder als asozial den schwarzen, wer so gebrandmarkt war, musste jahrzehntelang auf Anerkennung dieses Unrechts warten. Geschichtsschreibung, Politik, Öffentlichkeit, Gedenkstätten auch. Niemand wollte diese Geschichten hören. Und Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz gab es auch nicht für die Opfer. Die Ausgrenzung ging also auch nach 1945 weiter. Die Überlebenden dieser Verfolgung und auch ihre Nachkommen haben das erlittene Unrecht dann oft verschwiegen. Aus Scham. Erst 2020 hat der Bundestag, mit Ausnahme der AfD-Fraktion, diese vergessenen Opfer anerkannt. Dazu beigetragen hat auch die Arbeit der Historikerin Julia Hörath. Ihre Erkenntnisse hat sie zusammengefasst in ihrem Vortrag »Die nationalsozialistische Verfolgung von Asozialen und Berufsverbrechern – Historiographie und Erinnerungskultur«. Gehalten hat sie ihn am 2. Februar 2023 auf Einladung des Forschungskolloquiums Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt im Nationalsozialismus an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie wird uns gleich schildern, wie lange es gedauert hat, bis sich die Erkenntnis durchsetzen konnte, dass niemand zu Recht im KZ war und wie schwierig es auch noch 2023 erscheint, das im Gedenken, in der Erinnerungskultur zu verankern.
In der vergangenen Woche erinnerte der Deutsche Bundestag in einer Gedenkstunde anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocausts erstmals an die queeren Opfer des Nationalsozialismus. Hier in Berlin wurde die Gedenkstunde von einer Reihe von Veranstaltungen zur Verfolgung queerer Menschen im NS flankiert. Die Medien berichteten breit über diese Feierstunde. In einer Nachrichtensendung des Deutschlandfunks um 13.30 Uhr hieß es dazu, ich zitiere, auch auf weiteren Veranstaltungen wird heute an die verfolgten und ermordeten Juden, Sinti und Roma, behinderten Menschen und Vertreter anderer Opfergruppen gedacht. Zitat Ende. Diese Liste hat eine vielsagende Leerstelle. Wieder einmal verschwinden die als asoziale und Berufsverbrecher in die KZs deportierten Menschen hinter der Chiffre andere Opfergruppen. Nun möchte ich der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas bei der Gedenkstunde in ihrer Eröffnungsrede zumindest die als Zitat asozial diffamierten Zitatende erwähnte. Von den sogenannten Berufsverbrechern und Berufsverbrecherinnen sprach auch sie nicht. Zur Vollständigkeit gehört auch, dass auch andere RednerInnen während der Gedenkstunde sich durchaus differenziert mit den Opfergruppen befassten und insbesondere die Holocaust-Überlebende Rosette Katz darauf hinwies, wie wichtig eine achtungsvolle Anerkennung jedes Verfolgten sei. Dennoch scheint mir die Berichterstattung über die Gedenkstunde ein Beispiel für die Probleme, die es gibt, wenn man in der Öffentlichkeit über die sogenannten asozialen und Berufsverbrecher spricht. Auch heute noch scheint es peinlich zu sein, die asozialen und Berufsverbrecher öffentlich bei einer Aufzählung der NS-Verfolgten zu nennen. Vielleicht fürchten die RednerInnen auch mit den Begriffen, bei ihren ZuhörerInnen Irritationen zu stiften oder ungewollte Assoziationen zu wecken. Dabei erkannte vor fast genau 3 Jahren, am 13. Februar 2020, der Bundestag endlich auch die asozialen und Berufsverbrecher offiziell als Opfer nationalsozialistischer Verfolgung an. Dass die Anerkennung erst 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erfolgte, ist in meinen Augen hochgradig erklärungsbedürftig. Und ich hoffe, dass ich heute einige Antworten darauf geben kann. Im Folgenden werde ich Ihnen zunächst die Kategorien asoziale und Berufsverbrecher näher erläutern und auf die Entwicklung ihrer Verfolgung im Nationalsozialismus eingehen. Anschließend widme ich mich der Frage nach den Gründen für die späte Rehabilitierung der beiden verfolgten Gruppen. Dazu unternehme ich einen Ausflug in die Historiografie der Konzentrationslager und schließe mit einigen Schlaglichtern auf die Erinnerung und das Gedenken an die sogenannten asozialen und Berufsverbrecher in den letzten 15 Jahren. Welche Kriterien führten also dazu, dass eine Person als asozial bzw. als Berufsverbrecher oder Berufsverbrecherin verfolgt und in einem KZ inhaftiert wurde? Bei den Begriffen asoziale und Berufsverbrecher handelt es sich um Verfolgungs- bzw. Häftlingskategorien. Sie stammen aus dem Sprachgebrauch der Polizei und Strafrechtspflege von Wohlfahrts- und Gesundheitsbehörden bzw. aus dem Jargon der Lager-SS in den Konzentrationslagern. Es handelt sich um von außen auferlegte, diskriminierende Sammelbezeichnungen und deswegen ist ihr Gebrauch auch problematisch, weil man immer Gefahr läuft, den stigmatisierenden Gehalt, den die Begriffe beinhalten, weiter zu tradieren. Dennoch habe ich mich in meiner Arbeit dazu entschieden, die Begriffe zu verwenden, sie aber immer zu problematisieren. Warum? Gerade weil es sich bei den Haftkategorien asoziale und Berufsverbrecher um ein Konstrukt der Verfolgungsbehörden handelt, sind die Begriffe schwer zu vermeiden, will man die Geschichte der unter diesen Labeln in die KZs deportierten Menschen erforschen und erzählen. Es gibt eben keine Selbstbezeichnung oder alternative Ausdrücke, auf die man zurückgreifen könnte. Spart man die Begriffe aus, würde der systematische Charakter der Verfolgung verloren gehen, der aber die Repression gegen die sogenannten asozialen und Berufsverbrecher ganz wesentlich kennzeichnete. Sie sehen also, die historische Forschung und Geschichtsvermittlung steht bei der Bezeichnung dieser beiden Häftlingsgruppen, die heute hier im Mittelpunkt des Vortrags stehen, vor einem echten Dilemma. Vor dem Hintergrund des Gesagten möchte ich Sie bitten, die Ausdrücke in meinem Vortrag immer als Quellenbegriffe zu verstehen und sich als solche in Anführungsstrichen zu denken. Und eben weil es Quellenbegriffe sind, auch darauf möchte ich eingangs kurz hinweisen, verwende ich diese beiden Begriffe ohne gesprochenen Gender Star oder ein Binnen-I. Nun aber zurück zur Frage, wer fiel in die Kategorie Asoziale? Es handelt sich um einen Sammelbegriff für Angehörige der traditionellen sozialen Randgruppen. Die ersten Opfer der asozialen Verfolgung im Nationalsozialismus waren BettlerInnen, LandstreicherInnen und Prostituierte. Im Laufe der Zeit kamen weitere Untergruppen dazu. Zur Klassifizierung als asozial führten also Verhaltensweisen, die strafrechtlich entweder als Übertretung galten oder sogar unterhalb der Schwelle des Rechtsbruches lagen. Bei Frauen war es beispielsweise so, dass sie wegen häufig wechselnden Geschlechtsverkehrs verfolgt wurden oder weil sie Beziehung zu Zwangsarbeitern unterhielten. In solchen Fällen führte also allein das normabweichende Sozialverhalten zur KZ-Einweisung. Der Begriff des Berufsverbrechers ist dagegen klarer umgrenzt als der der Asozialität. Das liegt daran, dass er relativ klaren kriminologischen Kriterien folgte. Bei den sogenannten Berufsverbrechern handelte es sich um Mehrfachstraftäter, denen man als Tatmotiv Gewinnsucht unterstellte. Typisch waren daher Verurteilungen für Eigentumsdelikte wie Diebstahl, Betrug oder Hehlerei. In den seltenen Fällen, in denen die Kriminalpolizei Frauen als Berufsverbrecherinnen einstufte, handelte es sich oft um Personen, die wegen gewerbsmäßiger Abtreibungen verfolgt worden waren oder weil sie Prostitution mit Diebstahl verbanden, die sogenannten Beischlafdiebinnen bzw. Berufsabtreiberinnen. In den Vorstrafenregistern von Berufsverbrecherinnen und Berufsverbrechern kamen auch Strafen wegen Bagatelldelikten wie Bettelei, Beleidigung oder Hausfriedensbruch vor. Für sich genommen konnten sie aber zunächst keine KZ-Einweisung begründen. Sie bildeten aber Puzzleteilchen, die sich in der Logik der Kriminalpolizei zum Gesamteindruck einer kriminellen Persönlichkeit verdichteten, vorausgesetzt, sie kamen mit Eigentumsdelikten zusammen, aus denen sich die Gewinnsucht als Tatmotiv konstruieren ließ. Ich möchte an dieser Stelle einen Einschub machen, komme aber gleich nochmal auf die Frage der Vorstrafen zurück. Wenn es um die Verfolgung von Berufsverbrecherinnen und Berufsverbrechern geht, wird häufig eingewandt, dass StraftäterInnen doch auch heute in der Bundesrepublik im Rechtsstaat eingesperrt werden. Für die Einstufung als NS-Opfer, so heißt es dann weiter, ist es doch aber notwendig, dass die Verfolgung und Inhaftierung spezifisch für den nationalsozialistischen Staat war. In den Debatten, die der Bundestag über die Anerkennung der asozialen und Berufsverbrecher als NS-Opfer geführt hat, wurde darauf mit der ebenso eindrücklichen wie griffigen Formel geantwortet: Niemand war zu Recht im KZ. Das zentrale Argument lautet hier: KZ-Haft war, egal wen sie betraf, Unrecht. Das Unrecht hing also vom Vollstreckungsort der Haft ab, dem KZ. Ich möchte im Folgenden das noch etwas ausdifferenzieren, indem ich erläutere, warum die polizeiliche Vorbeugungshaft, die gegen sogenannte Berufsverbrecher und Berufsverbrecherinnen verhängt wurde, immer spezifisch nationalsozialistisches Unrecht war, und zwar unabhängig davon, ob sie im KZ vollstreckt wurde oder, wie es in den Anfangsjahren durchaus üblich war, in Polizeigefängnissen oder Arbeitshäusern. Ob eine Person als Berufsverbrecher ins KZ kam, hing nämlich allein von der Art und Anzahl der Vorstrafen ab. Voraussetzung war, dass sie in der Vergangenheit mindestens dreimal wegen gewinnsüchtiger Delikte zu Haftstrafen von mindestens 6 Monaten Dauer verurteilt worden war. Diese Haftstrafen hatten die Betroffenen aber, wenn die Kripo sie in Vorbeugungshaft nahm, bereits verbüßt. Nach rechtsstaatlichen Maßstäben waren sie zum Zeitpunkt der Inhaftierung also rehabilitiert. Es ging also nicht darum, durch den Freiheitsentzug eine Straftat zu ahnden, im Gegenteil. Zum Zeitpunkt der KZ-Einweisung lag der Kriminalpolizei in der Regel nicht einmal ein konkreter Tatverdacht vor. Alleiniger Zweck der Vorbeugungshaft war die präventive Unschädlichmachung von Personen, die man für gefährlich hielt. Eben diese Straftatunabhängigkeit machte das Wesen der nationalsozialistischen Vorbeugungshaft aus. Ebenso wie die Schutzhaft unterschied sie sich gerade darin radikal vom rechtsstaatlich legitimen Freiheitsentzug und, wie ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen möchte, auch von der ebenfalls von den Nazis eingeführten Sicherungsverwahrung. Wie trifft man aber nun die Unterscheidung zwischen einem rechtsstaatlich legitimen und einem unrechtmäßigen Freiheitsentzug? Die Kriterien dafür wurden bereits vor über 300 Jahren in der englischen Habeas Corpus Akte von 1679 formuliert und sind seither international anerkannt. Demnach muss ein Freiheitsentzug erstens richterlich angeordnet, zweitens an das Begehen einer konkreten Straftat gebunden, drittens mit Rechtsmitteln anfechtbar und viertens zeitlich befristet sein. Die polizeiliche Vorbeugungshaft verstieß gegen alle vier dieser Prinzipien. Sie wurde von der Polizei angeordnet, nicht von einem Richter. Es lag keine nachweisbare Straftat vor. In der Regel gab es nicht mal einen Tatverdacht. Die Betroffenen konnten keine Rechtsmittel einlegen und sie war grundsätzlich zeitlich unbefristet. Die Verfolgung und Inhaftierung von sogenannten Berufsverbrechern und Berufsverbrecherinnen im Nationalsozialismus muss daher ohne Ansehen der Person und der von ihr zuvor begangenen Straftaten als spezifisch nationalsozialistisches Unrecht begriffen werden. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, der Entwicklung der Verfolgung von asozialen und Berufsverbrechern im Nationalsozialismus. Vorwegschicken möchte ich, dass es keine Stunde Null in der Verfolgung von asozialen und Berufsverbrechern gab. Und zwar weder 1933 noch, wie wir später sehen werden, 1945. Die unter diesen Kategorien Verfolgten zählten sowohl vor als auch nach dem Nationalsozialismus zu den sozialen Randgruppen und wurden als solche stigmatisiert. Ihre Verfolgung und KZ-Einweisung basierte auf Konzepten, die im deutschen Sprachraum im Zuge der Debatten über eine Reform des Strafrechts seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert diskutiert wurden. Sie strahlten auch auf den Bereich der Wohlfahrtspflege aus. Das neue im NS war nun, dass er durch die Auflösung rechtsstaatlicher Grenzen Bedingungen schuf, unter denen plötzlich in die Praxis umgesetzt werden konnte, was man zuvor jahrzehntelang nur diskutiert hatte. Wie ich in meiner Dissertation zeigen konnte, setzte die Verfolgung von asozialen und Berufsverbrechern kurz nach der nationalsozialistischen Machtübernahme ein. Zu Anfang handelte es sich um einzelne Maßnahmen, veranlasst von regionalen Herrschaftsträgern. Beispiele sind die Razzia gegen Obdachlose am 3. Februar 1933 in Berlin, die Maßnahmen der Polizei Straubing, die im Juni 1933 einen Monat lang systematisch alle BettlerInnen kontrollierte oder die am 18. Juli 1933 vom Landrat von Görlitz verfügte KZ-Einweisung von angeblich asozialen Bettlern. Diese Liste ließe sich fortsetzen. Im Herbst 1933 kam es zu einem ersten Vereinheitlichungs- und Systematisierungsschub. Zum einen fand mit der Bettler-Razzia vom 18. bis zum 23. September 1933 die erste reichsweite und von den Zentralbehörden organisierte Verhaftungsaktion statt. Federführend war das Reichspropagandaministerium. Zum anderen erfolgte im November 1933 mit dem preußischen Geheimerlass über die, Zitat, Anwendung der vorbeugenden Polizeihaft für Berufsverbrecher, Zitat Ende, ein erster wichtiger Schritt zur Regulierung der KZ-Einweisung von Mehrfachstraftätern. Die zentralen Inhalte des Erlasses habe ich anfangs bereits erläutert. Er legte die Gewinnsucht als Tatmotiv und die Anzahl und Länge der Vorstrafen als Kriterium für die Verhängung von Vorbeugungshaft gegen Berufsverbrecher fest. Auf Weisung des preußischen Landeskriminalpolizeiamtes, aus dem sich drei Jahre später das Reichskriminalpolizeiamt entwickeln sollte, schufen die übrigen Länder des Reiches in den folgenden Monaten ähnliche Erlasse zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung. Damit einher ging eine Ausweitung der Vorbeugungshaft auf neue Gruppen, zum Beispiel auf TrinkerInnen oder Zuhälter. Dieser Prozess war nicht von oben gesteuert, sondern ging auf Eigeninitiative von lokalen Herrschaftsträgern zurück. Zum Beispiel auf Polizeipräsidenten oder Landesinnenministerien. 1936-37 erfolgte dann eine Zentralisierung, Systematisierung und Ausweitung der Verfolgung. Die Federführung übernahm das in diesen Jahren geschaffene Reichskriminalpolizeiamt. Mit dem Grunderlass vorbeugende Verbrechensbekämpfung gab es ab Dezember 1937 eine reichseinheitliche Rechtsgrundlage für die Verfolgung. Der Grunderlass basierte in seinen Grundzügen auf dem preußischen Geheimerlass vom November 1933. Es flossen aber auch von Regionalbehörden praktizierte Maßnahmen ein, die sich aus Perspektive des Reichskriminalpolizeiamtes als erfolgreich erwiesen hatten. Wesentliche Erneuerung des Grunderlasses war erstens die systematische Einbeziehung von Asozialen. In Vorbeugungshaft genommen konnte fortan auch wer, Zitat, durch sein asoziales Verhalten die Allgemeinheit gefährdet, Zitat Ende. Die zweite wesentliche Neuerung war die Abkehr vom Prinzip der punktuellen Abschreckung und der Übergang zur flächendeckenden Inhaftierung. Was das bedeutete und welche Dimensionen das annehmen konnte, machten zwei Großrazzien deutlich, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Zentralisierung, Systematisierung und Ausweitung der Verfolgung standen. Nämlich die Verhaftungsaktion gegen Berufsverbrecher im März 1937, in deren Rahmen ca. 2000 Menschen festgenommen und in die KZs eingewiesen wurden. Und die beiden Wellen der Aktion Arbeit Scheureich im April und Juni 1938, bei denen es zu ca. 10.000 KZ-Einweisungen kam. Schätzungen des Historikers Patrick Wagner zufolge sind bis 1943 zwischen 62.000 und 82.000 Personen als asoziale bzw. Berufsverbrecher und Berufsverbrecherinnen in die KZs eingeliefert worden. Die nächste Eskalationsstufe war dann ab 1939 die Ausweitung der polizeilichen Verfolgung im Rahmen des Kriegsstrafrechts. Zum Beispiel konnte auf Grundlage der Verordnung gegen Volksschädlinge vom 5. September 1939 das Hören feindlicher Radiosender oder Plünderungen mit dem Tode bestraft werden. Die Verordnung gegen Gewaltverbrechen vom 5. Dezember 1939 schuf dann derart weit gefasste Tatbestände, dass einzelne Richter auf ihrer Grundlage einen Faustschlag ins Gesicht mit dem Tode bestrafen konnten oder auch die Verwendung eines Teppichklopfers in einer häuslichen oder nachbarschaftlichen Schlägerei. Diese uferlose Ausweitung des Strafrechts in der Kriegszeit war durch die Debatten über die Verfolgung von Asozialen und Berufsverbrechern wesentlich vorbereitet worden. In ihnen wurden wichtige diskursive Verschiebungen vorgenommen, zum Beispiel bei Begriffen wie Gefahrenabwehr, Volksschädling oder Gemeinschaftsfremder. Diskursive Verschiebungen klingt jetzt im ersten Moment vielleicht etwas banal. Dahinter standen aber Aushandlungsprozesse innerhalb des Verfolgungsapparates, bei denen es darum ging, die Ausweitung der Vorbeugungshaft auf immer neue Gruppen zu begründen und rechtlich abzusichern. Das war insofern wichtig, als dass der NS-Herrschaftsapparat eben kein monolithischer Block war und die Verfolgung von Asozialen und Berufsverbrechern nicht allein nach dem Top-Down-Prinzip funktionierte. Vielmehr griffen verschiedene Instanzen, zum Beispiel Polizei- und Justizapparat, Gesundheits- und Wohlfahrtsbehörden, arbeitsteilig ineinander. Und zwischen diesen beteiligten Instanzen musste auch im Nationalsozialismus ein gewisser Konsens erzielt werden. Und dafür waren eben diese Aushandlungsprozesse wichtig. Ich komme zu meinem dritten Punkt, der Historiografie der NS-Konzentrationslager und der Häftlingsgesellschaft. Die Aufarbeitung der Geschichte der Konzentrationslager war zunächst nicht Sache der akademischen Geschichtswissenschaft, sondern der ehemaligen Häftlinge. So war es Eugen Kogon, ein sozialwissenschaftlicher und ehemaliger Insasse des KZs Buchenwald, der 1946 eine erste soziologische Studie über das KZ-System publizierte. Die Historiografie wendete sich den Lagern erst viel später zu. Erste vereinzelte Studien, zum Beispiel Martin Bruchards Gutachten zum Lagersystem, das er für den Frankfurter Auschwitz-Prozess erstellte, erschienen in den 1960er und 1970er Jahren. Die systematische Aufarbeitung ließ aber bis in die 1980er Jahre auf sich warten. Dabei baute die akademische Forschung auf den Erinnerungsberichten ehemaliger Häftlinge auf. Das war nicht nur naheliegend, sondern notwendig, handelte es sich doch um unverzichtbare Quellen. Problematisch ist allerdings, dass die in den Erinnerungsberichten angelegte Verzerrung in der Wahrnehmung der Häftlingsgesellschaft allzu oft unkritisch übernommen wurde. Lassen Sie mich das kurz erläutern. Die Erinnerungsberichte stammten aus der Feder von politischen Häftlingen, Jüdinnen und Juden und Personen aus den besetzten Gebieten. Von Menschen also, die es in der Regel gewohnt waren, sich schriftlich zu äußern. Nicht selten gehörten sie den bildungsbürgerlichen Schichten an. Dagegen schrieben die als asoziale und Berufsverbrecher Verfolgten, bis auf ganz wenige Ausnahmen, nicht über ihre KZ-Haft. Ihre Darstellung in den überlieferten Berichten von Angehörigen anderer Häftlingsgruppen ist jedoch geprägt von den damals üblichen Vorurteilen gegenüber Angehörigen sozialer Randgruppen. Vorurteile, die die Lager-SS zusätzlich schürte, indem sie zum Beispiel in der Konkurrenz um überlebensnotwendige Posten der Funktionshäftlinge die Gruppe der Berufsverbrecher gegen die der politischen Häftlinge ausspielte. Das diente dazu, die Häftlingsgesellschaft zu spalten. Und die so erzeugte Konkurrenz spiegelte sich auch in den Erinnerungsberichten. Der eben bereits erwähnte Eugen Kogon sprach zum Beispiel von den Berufsverbrechern als, Zitat, übelsten Elementen, Zitat Ende, und unterstellte pauschal, sie hätten ihre, Zitat, beherrschende Stellung, Zitat Ende, in den Lagern ausgenutzt, um andere Gefangene zu drangsalieren. Hinzu kam, dass es vor allem die politischen Häftlinge als gezielte Demütigung der SS empfanden, dass sie zusammen mit sogenannten asozialen und Berufsverbrechern inhaftiert waren. Und genau das, diese Demütigung, schilderten sie auch in ihren schriftlichen Zeugnissen. Erst in jüngerer Zeit bemüht sich die Forschung um ein differenziertes Bild von der Stellung und dem Verhalten von Berufsverbrechern und Berufsverbrecherinnen innerhalb der Häftlingsgesellschaft. Quellen, die dafür herangezogen werden können, sind zum Beispiel die Zeugenaussagen aus Gerichtsverfahren gegen KZ-AufseherInnen und Funktionshäftlinge. Dass das stigmatisierende Bild von asozialen und Berufsverbrechern lange auch die historische Forschung prägte, ist einer der Gründe, warum sich diese ihrem Verfolgungsschicksal so spät annahm. Ein weiterer ist, dass die Diskriminierung, Ausgrenzung und zum Teil auch Formen staatlicher Verfolgung gegenüber denjenigen, die als asoziale und Berufsverbrecher im KZ waren, nach 1945 fortsetzte. All das trug dazu bei, dass das Verfolgungsschicksal dieser beiden Gruppen nicht als Forschungsgegenstand ernst genommen wurde. Als ich 2005 damit begann, mich mit dem Thema zu befassen und dann ein Promotionsprojekt dazu zu konzipieren, wurde mir von allen Seiten dazu abgeraten. Zum einen, weil es hieß, es gebe da nichts mehr zu erforschen. Und zum anderen, weil man meinte, dass eine Dissertation zu diesem Thema gewissermaßen der Karrieretod sei. Einzelne Pionierarbeiten waren jedoch in loser Folge bereits ab Mitte der 1980er Jahre erschienen. Zu nennen sind hier die Arbeiten von Wolfgang Ayers, Patrick Wagner, Christa Schikorra oder auch der Projektgruppe für die vergessenen Opfer des NS-Regimes aus Hamburg. Eine Reihe weiterer Publikationen, die ab 2010 erschienen, sorgen hoffentlich dafür, dass die NS-Forschung das Thema künftig nicht mehr ausblenden kann. Nennen möchte ich hier die Namen Thomas Roth, Dagmar Lieske, Silvia Köchel und Andreas Kranebitter. Auch mein eigenes Buch reiht sich hier ein. Zum Abschluss meiner Ausführung über die Historiografie zur Verfolgung von asozialen und Berufsverbrechern möchte ich noch einmal auf den Ausgangspunkt, nämlich die Erinnerungsberichte, zurückkommen. Wie bereits erwähnt, schrieben die asozialen und Berufsverbrecher nicht über ihre Verfolgungserfahrung und ihre KZ-Haft. Vielfach sprachen sie nicht einmal innerhalb ihrer Familien über ihr Schicksal. Das ist nachvollziehbar. Niemand berichtet gerne darüber, als Asoziale im KZ gewesen zu sein. In den Familienbiografien bildet die Verfolgung und KZ-Haft von Eltern, Großeltern, Onkeln und Tanten oft ein schamhaft beschwiegenes Tabu. In den letzten 10 Jahren sind aber einige Erinnerungsberichte und Aufarbeitungen der Familiengeschichte aus der Feder von Nachfahren der zweiten und dritten Generation erschienen. So schreibt Beate Schäfer über die Liebe ihrer Großeltern. Ihre Großmutter wurde in einem Wehrmachtsbordell in Straßburg zur Prostitution gezwungen und der Großvater war als polizeilicher Sicherungsverwahrter im KZ Dachau. Frank Nonnenmacher schildert in seinem Buch über die ungleichen Lebenschancen zweier Brüder das Schicksal seines Vaters und seines Onkels, die voneinander getrennt aufwuchsen und von denen der Onkel als Vorbeugungshäftling im KZ Flossenbürg inhaftiert war. Hervorheben möchte ich die Erinnerungen von Karl Schrade, die 2010 im Nachlass eines Mithäftlings gefunden wurden und die als erster Erinnerungsbericht eines Berufsverbrechers publiziert werden konnten. Schrade durchlitt unter anderem die KZs Lichtenburg, Esterwegen und Flossenbürg. Jüngst erschien das von Alfons L. Ihms recherchierte und verfasste Porträt einer als asozial klassifizierten Pfälzer Familie, einer Familie, deren Nachfahre Ihms ist. Damit komme ich zu meinem vierten und letzten Punkt, der Stellung der asozialen und Berufsverbrecher in der bundesdeutschen Erinnerungskultur. Im Unterschied zu den jüdischen und politischen Häftlingen hatten asoziale und Berufsverbrecher nach ihrer Befreiung aus den Konzentrationslagern keine Lobby, die auf ihr Schicksal hätte aufmerksam machen können. Erste Initiativen zur Selbstorganisation wurden im Keim erstickt. So gründeten 1946 Überlebende des KZ Dachau, die als asoziale bzw. Berufsverbrecher dort inhaftiert waren, in München einen Verein namens Die Vergessenen und gaben sogar 3 Verbandszeitschriften heraus. Aber nur nach wenigen Monaten verbot die US-Militärregierung den Verein. Dahinter stand die Annahme, dass die darin Organisierten zu Recht verfolgt worden seien. Auch dort, wo die Betroffenen versuchten, sich den Opferverbänden, die nach 1945 gegründet wurden, anzuschließen, wurden sie häufig und gezielt ausgeschlossen. So erklärten politisch Verfolgte aus Hessen 1946, Zitat, asoziale und kriminelle Elemente schädigen unser Ansehen. Wir haben es nicht verdient, dass man uns in einem Atemzug mit diesen Elementen nennt. Zitat Ende. Das bundesdeutsche Entschädigungsgesetz von 1953 erkannte auch nur die politische, religiöse, weltanschauliche oder rassische Verfolgung als NS-Unrecht an. Die Verfolgung und Selektion aufgrund von sozialen Kriterien galt nicht als Entschädigungsgrund. Ehemalige KZ-Häftlinge, die von der SS als asozial oder Berufsverbrecher kategorisiert worden waren, waren also von Entschädigungsleistungen ausgeschlossen. Nur in ganz wenigen Fällen versuchten Betroffene, Entschädigung zu beantragen. Aussicht auf Erfolg hatten diese Anträge nur, wenn es den Betroffenen gelang, die wahren Verfolgungsgründe zu verschleiern. Im öffentlichen Gedenken an die nationalsozialistische Verfolgung spielten die beiden Gruppen keine Rolle. Zum Teil wurde die in den Erinnerungsberichten überlieferte negative Sicht auf asoziale und Berufsverbrecher unhinterfragt weiter tradiert. So war in der Hauptausstellung der KZ-Gedenkstätte Dachau von 1965 auf einer Tafel, die die verschiedenen Farben der Häftlingswinkel erläuterte, Folgendes zu lesen. Ich zitiere. Anfangs gab es nur politische Häftlinge, Sozialdemokraten, Kommunisten, christliche und liberale Politiker. Um sie in der Öffentlichkeit als minderwertige Menschen zu diffamieren, wurden auch Kriminelle und sogenannte Asoziale ins Lager eingeliefert. Zitat Ende. Erst in jüngerer Zeit begannen die Gedenkstätten bei der Neukonzeption ihrer Hauptausstellungen Asoziale und Berufsverbrecher systematisch zu integrieren und bemühten sich um eine differenzierte Sicht auf die Angehörigen dieser Häftlingsgruppen. Beispiele dafür sind die Hauptausstellungen in den Gedenkstätten Neuengamme von 2005, Ravensbrück von 2013 und Buchenwald von 2016. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich 2014 tatsächlich ein wenig ergriffen war, als bei der Eröffnungsveranstaltung der Sommeruniversität Ravensbrück, die sich mit den Kontinuitäten der Stigmatisierung von Asozialen im 20. Jahrhundert befasste, die damalige Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburgs, Sabine Kunst, ein Grußwort hielt. In meiner Wahrnehmung war das erste Mal, dass sich eine Politikerin zu dem Verfolgungsschicksal der Asozialen äußerte. 8 Jahre später, 2002, konnte eine Ausstellung, die sich unter dem Titel »Zwischen Zwangsfürsorge und KZ mit der Verfolgung von Asozialen befasst«, sogar im Hamburger Rathaus gezeigt werden. Bei der Eröffnungsrede entschuldigte sich die Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft, Carola Veit, bei den Hamburger Opfern der Verfolgung und bei den anwesenden NachfahrInnen. Bei den Recherchen für diesen Vortrag habe ich herausgefunden, dass schon 2008 der Polizeipräsident von Berlin bei einer Gedenkveranstaltung anlässlich des Jahres der Aktion Arbeit Scheu-Reich sprach, an der auch ca. 30 PolizistInnen teilnahmen. Diese Gedenkveranstaltung zählt zu einer Reihe wichtiger Initiativen, die dazu beitrugen, die öffentliche Wahrnehmung des Themas zu stärken. So organisierte der Berliner AK Marginalisierte gestern und heute, soweit ich weiß, ab 2007, in einigen aufeinanderfolgenden Jahren derartige Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag der Aktion Arbeit Scheu-Reich. Er bemühte sich außerdem um die Errichtung eines Gedenkortes am ehemaligen Arbeitshaus Rummelsburg. Nach zähem Ringen wurde dort Anfang 2015 ein Gedenkort mit einer Open-Air-Ausstellung eröffnet. Im April 2016 kam es dann zur Verlegung von 5 Stolpersteinen für wohnungslose Vorbeugungshäftlinge am Berliner Alexanderplatz. Die Initiative dazu geht auf Michael Wild und auf Studierende und MitarbeiterInnen dieses Lehrstuhls zurück. Inzwischen gibt es in verschiedenen Städten Stolpersteine für Asoziale und Berufsverbrecher. Allerdings führen solche Initiativen immer wieder zu Kontroversen. So war es jüngst in Hamburg nicht durchsetzbar, einen Stolperstein mit der Angabe Dieb als Haftgrund zu verlegen. Stattdessen wird nun unangepasstes Verhalten auf dem Stein stehen. Nun kann man sich lange darüber streiten, ob man Vorbeugungshaft, Mehrfachstraftäter oder eben doch Dieb auf diesen Stein schreiben sollte. Worauf ich mit diesem Beispiel hinaus möchte, ist, dass ich deutlich machen möchte, wie schwer sich die Öffentlichkeit bis heute mit dem Gedenken an die Asozialen und Berufsverbrecher tut. Der bislang wichtigste Schritt in diesem Prozess ist sicherlich die am 13. Februar 2020 erfolgte Anerkennung der Asozialen und Berufsverbrecher als offizielle NS-Opfer durch den Deutschen Bundestag. Dem vorausgegangen war eine Kampagne, die Ende 2017 von Dagmar Lieske, Silvia Köchel, Andreas Kranebitter, Frank Nonnenmacher und mir initiiert wurde und deren Erfolg vor allem dem unermüdlichen Engagement von Frank Nonnenmacher zu verdanken ist. Mit dem Bundestagsbeschluss wurden die Asozialen und Berufsverbrecher in den Paragraphen 1 der Härterichtlinien des Allgemeinen Kriegsfolgegesetzes aufgenommen. Sofern es noch lebende Verfolgungsopfer gibt, können sie nun eine einmalige Entschädigung beantragen. Ich persönlich habe das damals kritisiert und habe im Kulturausschuss des Bundestags eine Aufnahme des Verfolgungsgrundes Sozialrassismus in das Bundesentschädigungsgesetz vorgeschlagen. Eine solche Gesetzesänderung hätte jedoch mehrere Jahre in Anspruch genommen. Da aber nach 75 Jahren nach Kriegsende die Anzahl der Entschädigungsberechtigten ohnehin schon verschwindend gering war, stellte die vom Bundestag getroffene Regelung, nämlich die Aufnahme in den § 1 der Härterichtlinien, die schnellste und pragmatischste Lösung dar. Wichtiger als die materielle Entschädigung sind vielleicht auch die erinnerungspolitischen Dimensionen des Beschlusses. So sprach sich der Bundestag dafür aus, die Verfolgung dieser beiden Opfergruppen stärker im öffentlichen Gedenken zu verankern und stellte Mittel für eine Wanderausstellung bereit, die derzeit von der Stiftung für die ermordeten Juden Europas und der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg erarbeitet wird. Im August letzten Jahres ging bereits die Website Die Verleugneten online. Im Sommer 2024 soll dann die Wanderausstellung in Berlin eröffnet werden. Vor anderthalb Wochen, am 21. und 22. Januar, wurde auf Initiative von Frank Nonnenmacher und Ines Eichmüller in Nürnberg ein Verband der NachfahrInnen von sozialrassistisch Verfolgten gegründet. Sie sehen, es ist gerade viel im Fluss. Trotzdem möchte ich jetzt noch ein knappes Resümee versuchen. KZ-Haft, das ist mir wichtig zu betonen, ist immer ohne Ansehen der Person nationalsozialistisches Unrecht. Auch die als Berufsverbrecher in die KZs deportierten Menschen waren zum Zeitpunkt ihrer KZ-Einweisung im rechtsstaatlichen Sinne rehabilitiert, also unschuldig, weil sie ihre Straftaten verbüßt hatten. Die Verfolgung basierte auf Konzepten, die bereits vor 1933 diskutiert wurden, deren Umsetzung aber an den Grenzen des Rechtsstaates gescheitert waren. Nach dem Machtantritt Hitlers setzte die Verfolgung dann unmittelbar ein. Während die Verantwortung in der Anfangszeit in den Händen lokaler Akteure lag, wurde sie ab 1937-38 unter der Ägide des Reichskriminalpolizeiamtes zentralisiert. Damit einher ging eine Systematisierung und Ausweitung der Verfolgung. Wie in vielen Bereichen des NS-Regimes brachte der Krieg 1939 dann eine weitere Verschärfung. Die Kontinuitäten der Diskriminierung führten nach 1945 dazu, dass Asoziale und Berufsverbrecher von der Forschung ausgeblendet wurden und auch in der Erinnerungskultur keinen Platz fanden. Versuchten sich Angehörige der beiden Opfergruppen den nach 1945 gegründeten Opferverbänden anzuschließen, wurden sie nicht selten gezielt ausgeschlossen. Auch Leistungen gemäß des Bundesentschädigungsgesetzes blieben ihnen verwehrt. Erst in den 1980er Jahren begann sich die Forschung dem Verfolgungsschicksal von asozialen und Berufsverbrechern zuzuwenden. Zu beobachten ist ein verstärktes Bemühen seit den 2010er Jahren. Um 2010 setzte auch ein Wandel in der Erinnerungskultur ein. Die Verfolgung von sogenannten Asozialen und Berufsverbrecherinnen und Berufsverbrechern wird in Ausstellungen integriert und durch die Verlegung von Stolpersteinen, Presseberichte und Erinnerungsveranstaltungen verstärkt in die Öffentlichkeit getragen. Die bislang wohl wichtigsten Schritte sind die Anerkennung der beiden Opfergruppen durch den Bundestag und die Gründung eines Verbandes von Angehörigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Zeithistorikerin Julia Hörath und ihr Vortrag Die nationalsozialistische Verfolgung von Asozialen und Berufsverbrechern, Historiografie und Erinnerungskultur. Sie hat ihn am 2. Februar 2023 gehalten an der HU in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wenn ihr weiterhören wollt und euch für NS-Geistesgeschichte interessiert, hätte ich hier noch was für euch. Online bei uns findet ihr einen Hörsaal über den Philosophen Martin Heidegger.
Heidegger, der unpolitische, verschrobene, aber arglose Denker, das ist ein Mythos, der auf einer regelrechten PR-Strategie nach dem Krieg zurückgeht. Am 1. Mai 1933 nutzte Heidegger die Symbolik des von den Nationalsozialisten zu einem Großevent deklarierten Tages, der nationalen Arbeit, um der NSDAP, in größtmöglicher Feierlichkeit beizutreten. Eine Interpretation, die jahrzehntelang vorherrschte und den Blick auf Heideggers Philosophie bestimmte, erwies sich als Resultat bewusster Irreführung. Eine Irreführung, die auch auf der Fälschung früherer Texte beruht.
Die Philosophin Sidonie Kellerer will in ihrem Vortrag sichtbar und hörbar machen, inwiefern Martin Heidegger seine Texte verfälscht hat, wo und wie er sich explizit antisemitisch und nationalsozialistisch geäußert hat in seinen Schriften und wie und wo er seine Ansichten darin versteckt und verborgen hat. Und damit immer noch nicht genug. Ich habe noch einen Hinweis für euch, aber es ist auch der letzte Promise, falls ihr uns vom Hörsaal gern mal treffen wollt. Könnt ihr machen. Wir sind am 13. Mai 2023 abends mit dabei, wenn die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ihren Salon Sophie Charlotte feiert. Diesen ganzen Samstagabend lang wird das große Haus der BBAW am Berliner Gendarmenmarkt mit klugen Vorträgen und Gesprächen gefüllt, mit Kunst und Performance bespielt. Und wir sind auch dabei. Also kommt gern vorbei. Um 18 Uhr geht's los. Wie gesagt, am 13. Mai. Eintritt frei, Kinder die Hälfte. Wir freuen uns, wenn ihr aufkreuzt. Mein Name ist Katja Weber. Danke wieder mal für euer Interesse.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.